Deutschlandfunk, Information und Musik.
Let's get Brexit done. Lass uns das Ding endlich durchziehen. Dass man mit so einem Slogan eine nationale Wahl gewinnen kann, und zwar deutlich gewinnen kann, wer hätte das gedacht? Vielleicht ist das überhaupt die Schlagzeile, unter der man das Brexit-Jahr 2019 zusammenfassen kann. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Jetzt steht da nämlich der Termin für den Brexit am 31. Januar, also in etwa einem Monat ist es dann soweit. Was aber natürlich nicht bedeutet, dass es nicht immer noch ziemlich viele offene Fragen gibt. Vor allem die, wie stehen EU und Großbritannien in Zukunft zueinander? Darüber will ich sprechen mit dem Historiker Magnus Brechtgen. Er ist stellvertretender Direktor beim Institut für Zeitgeschichte München-Berlin. Und er hat selbst viele Jahre an verschiedenen britischen Unis gearbeitet und gelehrt. Herr Brechtgen, hallo.
Ja, hallo, grüße Sie.
Also die erste Frage stelle ich Ihnen jetzt als jemand, der Großbritannien also nicht nur gut kennt, sondern das Land mutmaßlich auch sehr schätzt. Sind Sie erleichtert, dass dieses mehr als 3 Jahre andauernde Brexit-Chaos absehbar ein Ende hat?
Ja, es ist eigentlich schade, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, aber es war natürlich absehbar. Diejenigen, die in Großbritannien gelebt haben, so wie ich, und sich lange mit britischer Geschichte und mit der britischen Gegenwart beschäftigt haben, für die war eigentlich, würde ich sagen, die Brexit-Entscheidung keine große Überraschung. Wenn man in England lebte und mit den Menschen sprach, egal in welchen Regionen, dann war immer eine Distanz zur Europäischen Union, zur Europäischen Gemeinschaft sichtbar, hörbar. Und die Haltung zu Europa war immer die eines gewissen Opportunismus. Man muss da mitmachen, um keinen Anschluss zu verpassen, weil das eine große Wirtschaftsregion ist, aber eine innere Distanz war immer vorhanden. Und diese Distanz hat sich jetzt in den letzten Jahren noch verstärkt, weil man meinte, dass man als eigenständiges Land unabhängig von der Europäischen Union in der Welt besser zurechtkommen würde. Und das hat, denke ich, den Ausschlag gegeben.
Jetzt sind Sie Historiker. Gehen wir doch mal ein bisschen zurück in die Geschichte. Sie haben gerade schon mal ein paar Andeutungen gemacht. Gehen wir mal ins Jahr 1975 zurück. Da gab es ja schon mal ein Referendum. Da hat sich damals eine Mehrheit für den Verbleib in der Europäischen Staatengemeinschaft ausgesprochen. Warum wollte man damals in Europa bleiben und warum 3 Jahrzehnte später nicht mehr? Es ist wirklich nur der wirtschaftliche Opportunismus gewesen.
Also die Entscheidung damals war, als man das Referendum ansetzte, durchaus nicht vorgezeichnet. Es gab in den Umfragen, auf die man ja immer mit einer gewissen Skepsis blicken muss, aber gab es zunächst eine große Mehrheit für Leave, damals also die Europäische Union oder damaligen europäischen Gemeinschaften wieder zu verlassen. Das hat sich dann durch massive Werbekampagnen und Einsätze der politischen Parteien, auch der Konservativen, wieder gewendet. Damals war es aus Sicht der Mehrheit wohl zu früh, nach wenigen Jahren Mitgliedschaft in der Europäischen Gemeinschaft schon so eine Entscheidung zu treffen. Aber nach 40 Jahren Mitgliedschaft war jetzt eine Mehrheit der Meinung, dass man innerhalb der Europäischen Union sich zu stark den Regeln, die innerhalb der Europäischen Union gelten, unterordnen müsse. Und die Hoffnung von vielen Briten, vor allem Engländern, ist es, dass man jetzt ein freieres, wettbewerbsfähigeres Leben in der Welt führen kann, was ich für eine Illusion halte, aber das ist die Mehrheitsmeinung.
Also die Vernetzung der britischen Inseln mit dem europäischen Festland, die war ja eigentlich immer, also jetzt auch mal weiter zurück in die Geschichte gedacht, eigentlich immer sehr hoch, politisch wie kulturell. Und trotzdem gibt es dieses Narrativ des britischen Solistentums, dass man alleine irgendwie stärker wäre. Wie hat sich ein solches Narrativ so entwickelt und warum ist das immer noch so wirkmächtig?
Ja, also die Distanz der britischen Insel zum europäischen Festland hat eine sehr lange Tradition und die Verbindungen waren eigentlich immer davon geprägt, dass Großbritannien, wenn man sozusagen aus der Welt von London auf den Rest der Welt blickt, frei sein wollte, sowohl gegenüber Europa als auch gegenüber den Vereinigten Staaten, als auch gegenüber dem Rest der Welt. Großbritannien hat eine ganz lange Tradition aus dem 19. Jahrhundert vor allem her und als globale Weltmacht. Im 19. Jahrhundert hatte Großbritannien fast ein Viertel der globalen Erdoberfläche in irgendeiner Weise mit dem britischen Mutterland verbunden. Und das ist natürlich etwas, was sich in der nationalen Psyche, wenn man das mal auf so einen Begriff zusammen konzentrieren darf, widerspiegelt. Das ist etwas, woran viele in Großbritannien noch heute Erinnerungen haben, vor allem diejenigen in der konservativen Partei. Es gibt sehr starke Traditionsbindungen, ob das die britische Krone ist, ob das der Commonwealth ist, ob das die vielen Menschen sind, die in den 50er, 60er, 70er Jahren aus den Kolonien nach Großbritannien eingewandert sind. Das ist sozusagen aus Londoner Sicht der Blick auf die Welt. Man blickt nicht auf Europa, sondern man blickt auf den gesamten Globus, man blickt auf die britische Geschichte, man blickt auf die Verbindung zu den Kolonien, man blickt auf die Vereinigten Staaten, mit denen man im Zweiten Weltkrieg sehr intensiv gegen Nazi-Deutschland, Nazi-Europa gekämpft hat. Und das ist sozusagen die Ressource, aus der man heute auch noch so die Imagination schöpft, dass das im 21. Jahrhundert auch wieder so funktionieren würde.
Hm. Sehen Sie denn ein Potenzial, dass sich das mal ändert in eine, ich sag jetzt mal, in eine Fokussierung oder eine mehr stärkere Perspektivierung auf den europäischen Kontinent hin, wenn, was wir nicht wissen, aber zumindest vermuten können, die Hoffnungen, die im Brexit stecken, sich ja so nicht erfüllen werden, wirtschaftlich vor allem nicht erfüllen werden?
Ja, ich glaube eher das Gegenteil. Das ist sozusagen ein Kern der Mentalität, insbesondere in England, dass man für die Schwierigkeiten, die man zu Hause hat, wirtschaftliche Schwierigkeiten, soziale Schwierigkeiten, öffentliche Infrastruktur, nicht eine rationale Analyse betreibt, prüft, was ist der Hauptgrund dafür, dass innerhalb Englands große Klassenunterschiede herrschen, große Vermögensunterschiede herrschen. Was muss man an politischer Agenda, an Programmatik aufsetzen, um das zu ändern? Sondern man sieht die Gegenwart, Probleme des National Health Service, Probleme im öffentlichen Verkehr, Infrastruktur und so weiter. Und man macht dafür verantwortlich Kräfte von außen, insbesondere Vorschriften der Europäischen Union. Und die Meinung ist, wenn man erstmal befreit ist von diesen ganzen Vorschriften, dann kann England wieder erblühen. Das ist ja auch das Versprechen, was Boris Johnson im Wahlkampf immer wiederholt hat, das Potenzial freisetzen, das innerhalb Großbritanniens liegt. Dass das eine Illusion ist, wird sich in den nächsten Jahren vermutlich zeigen. Großbritannien wird in Wettbewerb treten mit der Europäischen Union, insbesondere zum Beispiel was Steuervergünstigungen für Unternehmen und große Finanzunternehmen und Ähnliches vor allem angeht. Aber das wird vermutlich nicht ausreichen, um Großbritannien als selbstständige, globale, wettbewerbsfähige Macht zu etablieren. Wenn das so eintritt, werden aber diejenigen, die den Brexit annehmen, dafür nicht den Brexit verantwortlich machen, sondern die immer noch viel zu starke Regelungswut von europäisch beeinflussten gouvernementalen Denkern, Beamten und so weiter. Also man sucht immer anderswo die Gründe und nicht in der eigenen Analyse der eigenen Situation.
Dann gehen wir mal ganz praktisch. Das Verhältnis zur EU muss ja nun irgendwie neu ausgerichtet werden. Mhm. Sicherlich keine einfache Übung. Man muss ja eigentlich aus dem Nichts irgendeine Art von bilaterale Beziehung aufbauen, juristisch, wirtschaftlich und so weiter. Kann denn das praktisch gelingen bis zum Ende der Übergangsfrist? Ist ja in fast genau einem Jahr von heute angedacht.
Ja, also die Frist ist sehr eng gesetzt und ich glaube aber, dass gerade diejenigen, die einen harten Brexit befürworten, und das sind diejenigen, die jetzt an der Macht sind mit Boris Johnson und seinen engsten Vertrauten, dass denen diese Fragen, ich will nicht sagen relativ gleichgültig sind, aber doch sehr nachrangig. Für sie gilt es um politische Entscheidungen, um einer bestimmten Klientel, von der Sie meinen, dass sie sozusagen ein traditionelles Recht hat, das Land zu regieren, dienstbar zu sein. Also die britische Gesellschaft ist sehr stark in Klassen gespalten und die konservative Partei unter der jetzigen Führung, unter den jetzigen prägenden Politikern, ist ein in ganz starkem Maße für den wirtschaftlichen Bereich der konservativen Partei und des Freihandels und weniger Arbeitnehmerrechte eintretende Gruppe, die auch von einer wirtschaftlichen Liberalisierung große Vorteile hätten, weil viele derjenigen, die die konservative Partei unterstützen, davon leben, dass Großbritannien ein Land mit geringer Regulierung, mit geringen Steuern sein würde. Für den Rest der Bevölkerung ist das nicht besonders von Vorteil. Es werden Steuereinnahmen fehlen, es wird das Interesse des Staates fehlen, bestimmte Ausgleiche zwischen den Regionen zu fördern. Also London ist immer noch zentrales Schwergewicht der britischen Wirtschaft. Wenn Sie in den Norden fahren und in die ehemaligen Industriegebiete, sieht das alles sehr, sehr düster aus. Da werden auch keine Investitionen hinfließen. Aber diejenigen, die den Brexit unterstützt haben, werden wirtschaftlich davon profitieren, also diejenigen, die das finanziert haben. Aber der Rest des Landes wird davon nicht profitieren. Insofern sehe ich da große Schwierigkeiten, auf das Verhältnis zur Europäischen Union zu kommen. Und ich habe nicht die Hoffnung, dass das innerhalb der nächsten 11 Monate, die man ja dann faktisch zur Verfügung hat, bis an alle Details geregelt werden kann. Wenn man sich die Vorbilder für solche Verträge anschaut, die sind zum Teil über 2 Jahrzehnte verhandelt worden, bis man alle Details geschlossen hat. Ich glaube aber, dass das vielen in der jetzigen britischen Regierung relativ gleichgültig ist.